SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Guten Abend, mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie ganz herzlich im Studio Werkhaus des Nationaltheater Mannheim zum Gespräch über die SWR Bestenliste in Oktober. Wir freuen uns sehr, dass wir zum ersten Mal in Mannheim zu Gast sein dürfen im Jubiläumsjahr, denn seit nunmehr 50 Jahren wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem gesamten deutschsprachigen Raum jeden Monat 10 Bücher auf die SWR-Bestenliste. Und heute Abend sind zu Gast Anne-Dore Krohn, Literaturredakteurin vom Rundfunk Berlin-Brandenburg, Cornelia Geißler, Literaturredakteurin bei der Berliner Zeitung und Paul Jandl von der Neuen Züricher Zeitung. Aus den 4 Büchern der SWR-Bestenliste im Oktober, über die wir heute Abend sprechen, werden lesen Sophia Flesch-Baldin und Johannes Wördemann. Herzlich willkommen, schön, dass Sie alle da sind. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, steht auf Platz 4 der SWR-Bestenliste im Oktober und auch auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Haus zur Sonne heißt der neue Roman von Thomas Melle, der bei Kiepenheuer und Witsch erschienen ist. Cornelia Geißler, was ist denn dieses titelgebende Haus zur Sonne?
Das Haus zur Sonne ist eine Art Sanatorium, das so behaupten, dass die Betreiber, der Erzähler, den man gleichsetzen kann mit dem Autor, der Ich-Erzähler, findet eine Broschüre oder so ein Faltblatt für dieses Haus zur Sonne im Jobcenter. Der ist dort nämlich in einer depressiven Phase, der ist an manischer Depression erkrankt, einer bipolaren Störung, Bipolar 1 definiert es Thomas Melle selber. Wir kennen das schon von diesem Autor aus seinem Roman Die Welt im Rücken. Und nun ist er völlig am Ende, die Wohnung ist zerstört, kann nichts mehr arbeiten. Seine Freundin ist eigentlich auch nur noch aus Mitleid bei ihm und er ist nun im Jobcenter, um irgendwie zu Geld zu kommen. Und da findet er diese Broschüre und geht dahin in dieses Haus zur Sonne, meldet sich dort an. Also sie nennt sich eine Rehabilitationsmaßnahme, das soll man sagen, wenn man zum Beispiel aus Arbeitsverhältnissen dahin geht. Es ist ein Projekt zur Lebensverbesserung, Traumverwirklichung und Selbstabschaffung. Also Lebensverbesserung und Selbstabschaffung. Und dieses Sanatorium sieht auch aus wie so ein, na, ein bisschen wie der Zauberberg, alles sehr ordentlich und die Leute wirken erstmal ganz entspannt. Es gibt eine Menge medizinisches Personal. Es gibt ein einheitliches Morgenritual und dann gibt es Spezialbehandlungen für jeden. Und da erlebt man Träume und man kann das erleben, was man vielleicht verpasst hat im Leben oder was man nochmal machen möchte. Zum Beispiel endgültig den Roman schreiben, den er immer schreiben wollte, eine Mischung aus Horror- und Büroroman. Ich könnte jetzt stundenlang weitererzählen. Es ist ein großartiges Buch, wie Sie gleich erfahren werden aus unserem Gespräch.
Ja, mit was für einem Selbstverständnis arbeiten die Leute dort? Also ich meine, sie erzählen das so locker flockig dahin. Das ist, könnte man sagen, ja auch eine Art von Suizidklinik. Ja, wenn man mal zurücksteht und sich fragt, ob das nicht der größtmögliche Zynismus ist, der da praktiziert wird, ist man doch auch erstaunt, mit was für einem Selbstbewusstsein die da auftreten.
Ja, was Selbstabschaffung bedeutet, habe ich eben dummerweise nicht gesagt. Selbstabschaffung bedeutet, dass man dorthin geht, um noch ein letztes Mal schöne Träume zu haben und dann zu sterben. Irgendwo habe ich gelesen, es ist eine Art Hospiz, aber die Leute gehen ja nicht hin, um dort ihr letztes Lebenszeichen, also in der letzten Phase einer schweren Krankheit zu sein, sondern es ist begleiteter Selbstmord, es ist eine Art Euthanasie. Die Leute gehen leicht todeswillig dahin, aber sie wollen auch nicht unbedingt sterben, wie man dann herausfindet. Es ist eine zynische Einrichtung und dass man ausgerechnet beim Jobcenter dieses Angebot bekommt, ist eine ziemlich schreckliche Angelegenheit und der Klinikdirektor sagt, naja, der Staat spart dann Sozialausgaben.
Wir tauchen jetzt ein in dieses Haus zur Sonne. Der Protagonist geht mit durchaus positiven Gefühlen zunächst einmal dahin und denkt sich, ja, dieses Angebot, warum nicht? Ich bin eh am Ende. Aber er merkt dann Schritt für Schritt, das kann es nicht gewesen sein. Und genau an dieser Stelle sind wir. Aus dem Roman von Thomas Melle liest nun Johannes Wördemann.
Ich wachte auf und sofort war der Frieden dahin. Das Bewusstsein schoss zurück in den Kopf mit allen Selbstverwünschungen. Mein Herzschlag war beschleunigt. Mein Blick titschte unruhig und misstrauisch durchs Zimmer. Wieder stand das Essen bereit und Musik tröpfelte aus den Boxen. Aber sie konnte mich nicht beruhigen. Ich war ruhelos und unzufrieden. Ein tiefes Unbehagen hatte von mir Besitz ergriffen, das nicht abzuschütteln war. Es kam von innen und befiel das ganze System. Mir reichte es. Hier war nichts zu holen, jedenfalls für mich nicht. Die anderen mochten sich in ihren Simulationen suhlen und sich an ihnen ergötzen. Mir brachte das nichts. Und plötzlich stand der Entschluss, als wäre er lange gereift und nun in den Zustand der Unabdingbarkeit übergewechselt. Ich musste gehen. Das sagte ich 10 Minuten später zu Opterbeck. Sie versuchte die üblichen abschlägigen Sätze, versuchte den Hinweis auf die Unmöglichkeit, das Haus zu verlassen, ignorierte mich sogar. Als ich aber nicht locker ließ, nickte sie zu meiner Überraschung schließlich kurz und holte ein Formular hervor, das sie mich dann unterschreiben ließ. Das war's. Ich kann los. Können Sie? Ich konnte mein Glück kaum fassen und vermutete irgendein Haken, eine Falle, einen doppelten Boden, von deren möglicher Existenz ich vorerst aber nichts wissen wollte. Zu fröhlich und befreit fühlte ich mich gerade. In meinem Zimmer packte ich meine Sachen. Es waren nicht viele und wollte los. Dann klopfte es. Professor Radowitz stand in der Tür. Sie wollen uns schon wieder verlassen? Haben Sie sich das auch gut überlegt? Ja, sagte ich. Ich glaube nicht. Das kommt nun sehr unvermittelt, sagte er. Es hat sich langsam entwickelt. Hier bin ich einfach noch unruhiger als draußen. Das können wir beheben. Nein, nein, können Sie nicht. Und das bringt mir auch alles nichts mehr. Ich gehe. Sie können gar nicht gehen. Wissen Sie das, sagte er. Sie haben unterschrieben, dass Sie bleiben werden. Ja, und soeben habe ich meine Entlassung unterschrieben. Dann gehen Sie mal, sagte Radowitz mit einem Seufzer, aber es lag eine müde, grausame Ironie in seiner Stimme. Bis später. Er verließ mein Zimmer.
Johannes Wördemann las aus Thomas Melles Roman Haus zur Sonne. Erschienen ist das Buch bei Kiepenheuer und Witsch, Platz 4 der SWR-Bestenliste im Oktober. Vielen Dank. Anne Drucron, wir haben es gerade eben schon gehört. Thomas Melle schreibt nicht zum ersten Mal über seine bipolare Störung. 2016 war es, als sein ebenfalls autobiografisches Buch Welt im Rücken erschienen ist. Haus zur Sonne ist, wenn man das mal so vergleicht, dann doch ein bisschen fiktiver angelegt. Also wir haben so diesen dystopischen Teil in der Klinik. Worin bestehen Ihrer Meinung nach die literarischen Stärken und vielleicht auch Schwächen dieses Romans?
Also zuerst muss man ja sagen, dass es das Schöne ist an diesem Buch, dass es immer so hin und her switcht zwischen Utopie und Dystopie. Und ich habe mich beim Lesen immer gefragt, ist es jetzt eine Utopie oder eine Dystopie? Es hat ja von beiden durchaus Elemente. Und das Interessante ist natürlich, während bei Welt im Rücken, da stand auch nicht Roman drauf, steht hier jetzt Roman als Genrebezeichnung drauf. Und das Ganze dreht ja auch wirklich in so eine Art Science-Fiction-Geschichte ab. Also es gibt da einfach Elemente, die eben was von Science-Fiction haben. Also diese sogenannten Visualisierungen in dieser Klinik, in denen die Menschen nochmal sich irgendwas ausdenken können, was sie unbedingt erleben wollen, was sie immer schon erleben wollten. Einmal aus der Sicht eines Tieres durch die Welt laufen oder auch wieder zurückgehen auf der eigenen Biografieachse und sich selbst das Leben nochmal umschreiben und so weiter. Das ist natürlich Science Fiction. Und ich finde, die große literarische Stärke, weil Sie danach gefragt haben, Herr Otte, ist unter anderem, dass Thomas Melle, wie auch schon in Die Welt im Rücken, es schafft, literarisch zu formulieren, wie sich Depressionen, wie sich Manien anfühlen. Und man merkt, dass diesen Erzähler wirklich ein ganz genuin literarisches Interesse umtreibt, etwas in Worte zu fassen, was vielleicht gar nicht richtig erzählbar ist. Also da heißt es auch an einer Stelle, dass es eigentlich nicht darstellbar ist. Und er tut das aber immer wieder. Es gibt mehrere Ebenen in diesem Buch. Einmal diese Visualisierungen, dann diese Ebene in der Klinik. Und dann gibt es aber immer wieder Beschreibungen von Manien, Beschreibungen von Depressionen, die auch ganz schön enervierend sind. Aber ich glaube auch gerade in dieser Struktur, und das ist die literarische Qualität, bilden die etwas ab, was für uns Leserinnen und Leser nachvollziehbar macht, wie sich so etwas anfühlt.
Holger Jandl, ich gebe die Frage gleich mal weiter an Sie. Wie beurteilen Sie das? Hat Sie der Roman auch literarisch überzeugt?
Ja, also man muss das im Gesamtzusammenhang natürlich sehen bei Thomas Melle. Das ist ein autobiografisches Projekt. Und diese Autobiografie schreibt sich interessanterweise mit einer Erzählerstimme, die aber nicht die sein kann, die manisch oder depressiv ist. Also es gibt ein Über-Ich dieses Autors, das diese Bücher schreiben kann. Also die Lebenssituation von Thomas Melle ist kompliziert. Es gab nach dem letzten Buch so ein Hoch. Dann gab es aus biografischen Dingen, die mit dem Literaturbetrieb zu tun haben, einen Einbruch und dann eine sehr schwierige Phase. Und jetzt ist dieses Buch entstanden, das sozusagen dieses Ich auf verschiedenen Ebenen spiegelt. Das Ich kann sich in den Simulationen, in dieser Klinik, nennen wir es mal so, neue Leben, anderes Leben erfinden. Dann gibt es natürlich das depressive Ich, dann gibt es das manische Ich. Und der Autor, der Erzähler dieser Geschichte steht über diesen Ichs. Und das ist das Interessante, das psychologisch ungemein Interessante und Komplexe und auch Paradoxe dieses Buches. Und das macht es, glaube ich, wirklich einzigartig. Und das ist keine einfache, keine angenehme Lektüre. Die Simulationen haben sozusagen einen Glücksüberdruss. Und das scheint mir einer der wichtigen Punkte zu sein, dass auch das Glück vollkommen paradox dargestellt ist. Das Glück, das man in dieser Klinik erleben kann, ist das eigentliche Unglück. Und der Mensch, der eigentlich zu Tode kommen möchte, flieht vor diesen möglichen Simulationen. Er macht einen Lottogewinn, er macht eine Kreuzfahrt, er kann sich sexuelle Abenteuer ausdenken, Hedonismus. Alles ist möglich, aber er hält es nicht aus. Er will es gar nicht. Und das ist eine ungemein verwickelte Angelegenheit, wo ich jetzt gar nicht weiß, ob es ja nur ein literarisches Phänomen ist. Es ist ein sehr komplexes Gesamtereignis, würde ich sagen, der Roman.
Ja, man ist dann als Leser auch selber zwischen diesen Ebenen hin und her geworfen. Also man hat diese furchtbare Erfahrung dieser Depression, von der er schreibt, dass er geradezu vor den Trümmern seiner Existenz steht und auch Beispiele bringt, die wir kennen, dann aus der Literatur. Also er schreibt, dass er mit seinem letzten Buch versucht hat, mit dem Roman über diese Krankheit, über das Monstrum Krankheit versucht hatte, es zu zähmen. Und er hat auch erfahren von Lesern, dass er vielleicht auch Menschen damit geholfen hat. Und dann ist das alles so glaubwürdig und so genau beschrieben, dass man also ungefähr erahnen kann, in welcher Zwangslage dieser Mensch ist mit dieser bipolaren Störung. Und dann ist aber genau auch diese Simulation, diese Träume, die man mit einem Port in den Kopf bekommt, wie bei einer Hirnstrommessung oder irgendwas, die sind auch so genau beschrieben, dass es so expressiv ist, alles so bildstark, dass man eben auch hin und her geworfen ist beim Lesen und diese verschiedenen Stimmungen serviert bekommt und eine aufregende Lektüre dadurch hat.
Und aufregend ja auch insofern, weil man irgendwann auch total den Überblick verliert, an welcher Stelle vielleicht dieser Erzähler schon längst vielleicht fast tot ist oder alles nur noch eine Visualisierung ist. Also da gibt es mit Klienten, werden die dort genannt, die dann verschwinden, die tauchen dann später wieder auf und irgendwann fragt man sich, ist das Ganze vielleicht sogar eine Art Heilmethode, um die Menschen zu heilen? Weil wir haben es in dem Ausschnitt gerade gehört, es regt sich ja ein Widerstand in ihm. Paul Jandl hat eben auch schon gesagt, dass das Glück eigentlich dann ein Unglück wird und dass er sich durchaus befreien möchte. Und es regt sich in ihm eben dieser Widerstand, er möchte dort wieder weg. Und man weiß inzwischen aber gar nicht mehr, auf welcher Ebene man sich befindet, was ich auch für eine große literarische Qualität halte, weil Thomas Melle uns da eben diese ganzen Wahrnehmungen komplett verschwimmen lässt. Interessant ist ja auch wirklich immer diese Frage, gehört das Visualisierte, das Geträumte, gehört das auch zum Erlebnishorizont eines Lebens? Also das ist ja auch so eine Grundfrage, die hier auch im Buch immer wieder gestellt wird. Also ich finde, das kann man auch gut damit gleichstellen, wenn man viele Romane liest, ist dann alles, was man gelesen hat, auch etwas, was wir selber auf eine Art irgendwie erlebt haben, weil wir uns empathisch in diese ganzen Figuren hineinversetzen. Und eine Mitinsassin sagt dann, weil er sagt dann irgendwann, aber es ist doch nur Fiktion, also diese Träume, diese Visualisierungen, es ist nicht real. Und sie sagt, und? Was sollte mich das stören? Eine Berührung und die Simulation einer Berührung, woran erkennen wir, was was ist? Und was macht es für einen Unterschied? Also das sind hochkomplexe, philosophische, existenzielle Fragen, die hier verhandelt werden.
Und hinzu kommt die Frage, wie geht die Gesellschaft mit Kranken um? Also die werden abgeschoben in diese Institution, in dieses Sanatorium und man findet sich also bereit zur Selbstabschaffung, aber es findet sich dann eben zum Beispiel auch ein Patient mit Trisomie 21, ein Klient. Er fragt sich, der Erzähler, welcher Machenschaft er da vielleicht auf der Spur ist. Und er wird ja selber immer klarer in der Zeit, in der er dort ist. Während er diese Simulation erhält, wird er sich über seine Situation immer klarer und beginnt dann auch darüber nachzudenken, was in dieser Gesellschaft los ist.
Es sind ja auch diese Wahnsinnsapparaturen. Also Donald Trump hat jetzt ein Video gepostet, das nur mit KI erstellt wurde und das sich mit einer Verschwörungstheorie der Rechten in Amerika auseinandersetzt. Das ist das sogenannte Mad Bed. Die Verschwörungstheorie erzählt, die Demokraten, die Liberalen würden medizinische Möglichkeiten unterdrücken, die tatsächlich aber vorhanden sind. Und dieses Mad Bed, im Video wird das gezeigt, das ist so eine Art Glassarg und da kann man sich reinlegen und dann wird alles gut. Dann wachsen fehlende Glieder nach, man wird verjüngt. Und Donald Trump hat das präsentiert, als gäbe es das. Dieses Video wurde gepostet mit einer Fox News Kommentatorin, die das auch ganz toll findet. Und in die Welt gesetzt ist jetzt, dass es dieses Mad Bed eigentlich gibt, aber die Demokraten wollen es verhindern. Also diese Formen von Wahnsinn und Zynismus, die sich gegenseitig befeuern, die sind in der wirklichen Welt nochmal was anderes als im Roman von Thomas Mann.
Vielleicht haben die einfach Thomas Mann gelesen.
Ja. Das ist gut möglich. Donald Trump hat es, glaube ich, auf den
Tisch. Ich meine, um das wenigstens noch zu sagen, interessant ist ja, dass es in der Literaturgeschichte eine ganze Reihe von Klassikern gibt, die in psychiatrischen Kliniken spielen. Wir denken vielleicht an A Clockwork Orange oder Bücher von Reinhold Götz, Clemens J. Setz. Was verbindet nun das Haus zur Sonne mit all diesen, nicht Vorbildern, aber Vorlagen? Was unterscheidet die?
Ich denke jetzt auch an Sylvia Plath, die Glasglocke oder Einer flog übers Kuckucksnest. Das Interessante ist ja, dass diese ganzen Geschichten verbindet, dass es ja immer plötzlich ein Wir gibt unter denen, die drinnen sind und auch ein Spannungsverhältnis zu den Pflegern oder Ärzten oder AufpasserInnen oder wer auch immer. Also das ist auf jeden Fall eine Verbindung. Was ich da spannend finde, ist, wie sich hier bei Thomas Melle diese Insassen miteinander verbinden, auch auflehnen. Es gibt dann eben diese Fluchtpläne, es gibt die Idee, da eben auszubrechen und wir verraten jetzt natürlich nicht, wie es ausgeht. Aber ich glaube, was hier nochmal besonders ist, ist, dass es ja wirklich so eine Art Totentanz ist. Es ist wie so eine apokalyptische Gruppe, die nochmal irgendwie feiern will und dann aber darin eben auch an ihre Grenzen stößt.
Also, Das Haus zur Sonne, der neue Roman von Thomas Melle, erschienen im Kiepenheuer & Witsch Verlag, platziert der SWR-Bestenliste im Oktober. Vielen Dank.